Irgendwie hat es Hans-Joachim Spresny immer geschafft, durchzukommen. Und dazu musste er oft eigene Wege und Strategien finden, um das Beste aus dem zu machen, was er hatte. Spresny wurde am 12. Juli 1958 in Halle-Saale geboren. Bereits im Kleinkindalter lebte er in einem Kinderheim. Eine geistige Beeinträchtigung erschwerte ihm zunächst die Schule, später dann seine beruflichen Chancen und soziale Integration. Ohne Abschluss wurde er schließlich als sogenannter Teilfacharbeiter angelernt, was in der DDR zu nicht viel mehr als einfacher Arbeit qualifizierte. Anschließend fand er zahlreiche Anstellungen als Hilfsarbeiter. Nach der Wende wurde es dann aber immer schwieriger. Immer wieder folgten Phasen auf der Straße, den Aufenthalten in einer Obdachlosenunterkunft. Die letzten 7 Jahre seines Lebens verbrachte er in einem Wohnheim der Paul-Riebeck-Stiftung in Halle. Kai Lars Geppert, Bereichsleiter der Stiftung, beschreibt Spresny als einen Überlebenskünstler, der es trotz zahlreicher Hindernisse auf seine eigene Weise stets geschafft hat, zurechtzukommen. Er beschreibt ihn auch als einen kontaktfreudigen Menschen, der jedoch feste Bindungen eher vermied. Viel lieber suchte er gelegentlich einfach das Weite. Nach einer Möglichkeit, den Strukturen und Menschen, auf deren Hilfe er sonst angewiesen war, für eine Weile zu entkommen. Für ein flüchtiges Gefühl von einem selbstbestimmten Leben. So auch an einem Morgen im Juli 2008, ein paar Wochen nach seinem 50. Geburtstag. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes in der Röpziger Straße planen gemeinsam das Mittagessen und Hans-Joachim Spresny erklärt sich bereit, einige Lebensmittel dafür zu besorgen. Er nimmt seine Sachen und verlässt das Wohnhaus, doch statt einzukaufen, setzt er sich in eine S-Bahn und fährt in die ca. 50 Kilometer entfernt liegende Stadt Dessau-Roßlau. Am Abend des 31. Juli 2008 beschließt Hans-Joachim Spresny, in der etwa 80.000 Einwohnerinnen zählenden Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt zu übernachten. Seitlich des Parks vor dem Hauptbahnhof, umsäumt von hüfthohem Gebüsch, setzt er sich auf eine Bank. Er stellt seine Schuhe neben die Bank, legt sich hin, deckt sich mit seiner Hose zu und schläft ein. Von einem pöbelnden Unbekannten wird er gegen 1 Uhr nachts geweckt. Zum letzten Mal in seinem Leben richtet sich Spresny wieder auf. Unvermittelt bekommt er einen Faustschlag ins Gesicht, verliert das Gleichgewicht und geht zu Boden. In den nächsten Minuten wird Hans-Joachim Spresny Opfer eines tödlichen Gewaltausbruchs. Mit voller Wucht treten und schlagen Sebastian K. und Thomas F. auf den Kopf und Oberkörper des wehrlos am Boden liegenden Spresny ein. Fußtritte brechen mehrfach den Gesichtsschädel, Blut läuft in seine Lunge. Während Hans-Joachim Spresny röchelnd am Boden liegt, macht Thomas F. es sich auf der Bank bequem und schaut dabei zu, wie Sebastian K. immer wieder mit einem 5 Kilogramm schweren Mülleimer aus Metall ausholt und damit auf sein Opfer einschlägt. Erst nachdem er Hans-Joachim Spresny beidseitig zahlreiche Rippen, Knochen und Halswirbel zertrümmert hat, lässt auch Sebastian K. von seinem sterbenden Opfer ab. Kurz darauf erliegt Hans-Joachim Spresny den zahlreichen Verletzungen einer Quetschung der Lunge und des Herzens.
Hans-Joachim Spresny wurde vor ca. 12 Jahren in Dessau, kurz nach seinem 50. Geburtstag, vom Hauptbahnhof ermordet. Er wurde im Stadtpark, also in dem Park vor dem Bahnhof, von 2 Menschen mit straffälligem Hintergrund, also die waren schon beide mehrfach vor Gericht, wurde er mit Fußtritten, mit Faustschlägen und zum Schluss mit einem Mülleimer so lange malträtiert, bis er dann vor Ort auch kurz darauf starb. Also häufig wird er irgendwie als Obdachloser oder irgendwie sowas beschrieben. Faktisch war er wohnungslos, hat in Halle eine Unterkunft gehabt für Menschen mit, in dem Fall wie Spresny, mit einer geistigen Beeinträchtigung. Also ein betreutes Wohnen.
Als wenig später die Polizei eintrifft und noch vor Ort Sebastian K. in seiner blutverschmierten weißen Kleidung stellt, kann sie den Aussagen der alkoholisierten Männer kaum glauben. Diese versichern, dem ihnen unbekannten Spresny nur helfen zu wollen. Es war bereits die dritte Begegnung zwischen dem Beamten und den nun Mordverdächtigen an jenem Abend. Zur Tatzeit war Sebastian K. 23 Jahre alt und Vater von 2 Kindern. Er war arbeitslos und konsumierte schon seit Jahren regelmäßig größere Mengen Alkohol. Wegen Hehlerei, Diebstahls, Raub und gefährlicher Körperverletzung war er bereits mehrfach vorbestraft. Sein Freund Thomas F. war zur Tatzeit 33 Jahre alt und bezog ebenfalls Arbeitslosengeld II. Beide standen zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss. Auch Thomas F. trank schon seit Jahren regelmäßig große Mengen. Auch er war bereits mehrfach vorbestraft wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung. Nur wenige Stunden vor dem Mord hatte Sebastian K. selbst die Polizei alarmiert und den eintreffenden Streifenbeamten unter rassistischer Wortwahl von einem Dealer im Stadtpark berichtet. Kurz darauf trafen die Beamten zum zweiten Mal auf die bereits augenscheinlich alkoholisierten Männer. Während die Polizisten die Radfahrer zum Schieben aufforderten, nutzte Sebastian K. den Anlass, um mit seiner Thorsteiner Kleidung zu prahlen, die sich die Beamten mit ihrem Gehalt nicht leisten könnten. Auf den Handys der Täter wurde später Musik der Rechtsrockbands Zillertaler Türkenjäger und Sturmwehr und Bilder von Hakenkreuzen gefunden. Thomas F. hat an NPD-Veranstaltungen teilgenommen und trägt eine White Power-Tätowierung, ein von Rassistinnen und Neonazis weltweit genutztes Symbol für die Kampfbereitschaft der sogenannten weißen Rasse um ihre Vormachtstellung.
Also das Gericht hat es im Prinzip nachher dargestellt, als wäre es ein Zufallsopfer gewesen. Die beiden Täter sind tatsächlich aber zu dem Herrn Spresny hin, haben ihn aufgeweckt. Also er wollte dort schlafen, haben ihn aufgeweckt und eigentlich unvermittelt sofort attackiert und draufgehauen, ohne dass, soweit das Ganze rekonstruiert, aus meiner Perspektive nachvollziehbar war, halt kam es überhaupt nicht irgendwie zu einem Dialog oder irgendwas. Also im Prinzip haben sie sich ihn ausgesucht aufgrund von äußerlichen Erscheinungsbild und aufgrund der Tatsache, dass er eben auf der Parkbank lag und geschlafen hat.
Also. Nach 8 Prozesstagen verurteilt das Landgericht Dessau die beiden Angeklagten am 17. April 2009 wegen Mordes aus einem sonst niedrigen Beweggrund. Der Angeklagte Sebastian K. gilt als Haupttäter und wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Thomas F. wird für Mittäterschaft zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Während der Verhandlung verweist Oberstaatsanwalt Christian Preißner hinsichtlich der Tatmotivation auf die deutlichen Indizien für eine rechtsextreme Einstellung der Täter. Die sichergestellten Beweise auf den Handys der Angeklagten sowie die Thorsteiner-Kleidung zeugen von einer Identifikation der Täter mit der NS-Ideologie. Die enorme Wucht und Grausamkeit des Angriffs auf einen vermeintlich Obdachlosen tragen Zeichen einer Menschenverachtung, die ideologisch motiviert zu sein scheint. Doch diese Umstände spielen im Urteilsspruch des Dessauer Landgerichts keine Rolle. In der schriftlichen Urteilsbegründung heißt es dagegen, Hans-Joachim S. wurde von beiden Angeklagten nur deshalb angegriffen, weil der Angeklagte K. zuvor schlechte Laune bekommen hatte und jemand prügeln wollte. Der Angeklagte F. akzeptierte diesen Beweggrund auch für sein Handeln.
Also mehrere Indizien, die darauf schließen ließen. Dann gab es, das geht auch aus dem Gerichtsurteil hervor, eine Aussage von einem, der mit in Untersuchungshaft von dem Jüngeren der beiden gewesen ist, der gesagt hat, der Jüngere von den beiden Tätern hätte über den Spresny noch nachträglich als auf jeden Fall etwas Herabwürdigendes gesagt, in der Art, der es nicht besser verdient hätte. Wo auch wieder dieses Wertigkeit da drin ist, also woraus ganz klar hervorgeht, dass Herr Spresny als ein Mensch oder eben als ein schon fast gar nicht mehr Mensch betrachtet wurde, eben als ein unwertes Leben, das eben ja genau diese typischen Charakterzüge von letztendlich dem Rechtsextremismus oder dem Rechtsradikalismus darstellen. So. Herausgestellt hat das Gericht die schlechte Laune der Täter, die dafür verantwortlich gewesen sein soll, dass Herr Spresny auf diese bestialische Weise umgebracht wurde. Es hat zwar im Urteil mit aufgenommen, dass diese Menschen wohl ein sehr abschätziges oder ein sehr wertendes Verhältnis gegenüber Herrn Spresny hatten. Also das, was ich gerade schon meinte, dass sie ihn wohl eben als minderwertig betrachtet haben. Das hat aber eben nicht dazu geführt, dass sie eine politische Tatmotivation herausgestellt haben, sondern wie gesagt eben als Tatmotivation einfach die schlechte Laune. Und dann muss man sich eigentlich fragen, also wenn man das hört, so schlechte Laune, Mord, welcher Mensch bringt aufgrund von schlechter Laune jemand anders um? Dazu noch mit den Händen, mit den Fäusten, mit einem Mülleimer auf so eine brutale Weise. Das macht einfach kein normaler Mensch. Das heißt, in dem Moment muss man sich die Frage stellen, was hat außerdem dazu geführt, dass ausgerechnet Herrn Spresny auf diese Art und Weise so angegriffen wurde? Es kann eigentlich nicht nur schlechte Laune sein, weil dann würden das ja vielleicht auch mal andere Menschen machen. So, das heißt, es muss etwas gegeben haben, was sie dazu in die Lage versetzt hat, zu glauben, dass sie dazu berechtigt sind, diesen Menschen jetzt umzubringen.
Zur Erklärung der hohen Aggression der Täter verweist das Urteil zudem auf ein psychologisches Gutachten, das den Angeklagten mehrfache Auffälligkeiten attestiert. Auf ihren rechtsextremen Hintergrund macht das Urteil des Dessau-Landgerichts hingegen an keiner Stelle aufmerksam. Als unglaubwürdig wertet das Gericht zudem die Aussage eines Mithäftlings, nach der Sebastian K. während seiner Untersuchungshaft mit dem Mord geprahlt haben soll. Der Aussage zufolge habe er Hans-Joachim Spresny als einen Unterbemittelten bezeichnet, der es nicht anders verdient hätte. Ein Zufallsopfer also. In ihrer Urteilsbegründung erkennt das Dessauer Landgericht weder eine politisch rechte Tatmotivation, noch werden die zahlreichen Hinweise darauf auch nur ansatzweise thematisiert. Mit ihrem Verweis auf das Tatmotiv schlechte Laune kann das Landgericht den berechtigten Ansprüchen von Hinterbliebenen und der Öffentlichkeit auf eine umfassende Aufklärung des Tötungsverbrechens nicht gerecht werden. 2012 stellen jedoch auch Sachsen-Anhalts Innen- und Justizministerium fest, dass die rechtsextreme Einstellung der Täter die Tatausführung zumindest begünstigt haben wird, womit sie einerseits den Einfluss der menschenverachtenden Ideologie auf die Täter und den Tathergang bestätigen, zugleich aber ihre Rolle in Bezug auf die Tatmotivation und die Wahl des Opfers relativieren, das sie als Zufallsopfer beschreiben.
Also wir würden ihn als einen Betroffenen rechter Gewalt einordnen, als eins von mittlerweile nach jetzt Hanau und Kassel schon circa 200, die wir jetzt seit 1990 haben, also laut Rechnung von zum Beispiel Antonio Amadeo Stiftung.
Um die Frage zu beantworten, ob Hans-Joachim Spresny wirklich ein Zufallsopfer war, lohnt es sich, das Konzept und die Ergebnisse der Forschungsgruppe zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit der Universität Bielefeld zu betrachten. Diese bezeichnet gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als abwertende und ausgrenzende Einstellungen gegenüber Menschen aufgrund ihrer zugewiesenen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Eine in diesem Sinne menschenfeindliche Handlung kann sich auch in ausgrenzender oder sogar gewalttätiger Handlung zeigen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gründet dem Ansatz folgend auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit, die mehrere miteinander zusammenhängende Elemente umfasst. Das sind unter anderem Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Abwertung von Obdachlosen und Abwertung von Behinderten. Die Bielefelder Forschergruppe kommt nach ihrer Langzeituntersuchung zu dem Ergebnis, dass die genannten Elemente regelmäßig miteinander korrelieren, dass also beispielsweise Rassismus und Homophobie häufig gleichzeitig und nebeneinander auftreten. Sie gehen deshalb davon aus, dass die Elemente tendenziell mit einer grundsätzlichen Affinität zur Abwertung von Menschengruppen einhergehen, wobei diese als Legitimation sowohl für Diskriminierung als auch für Gewalt gegen jene dient, die als minderwertig betrachtet werden.
Und da sind wir wieder genau bei diesem Punkt, also worum es geht, ist halt eben diese Ideologie der Ungleichwertigkeit, aus der heraus sie sich ermächtigt gefühlt haben, diesen Menschen jetzt eben zu ermorden. Also im Prinzip ist die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ja die Ideologie des Rechtsradikalismus. Also es ist jetzt nicht ein Teil davon oder irgendwie sowas, sondern es ist eigentlich die Ideologie. Also es sind mehrere Formen der Ungleichwertigkeit, die eine rechtsradikale oder die rechte Ideologie ausmacht. Und genau das Gleiche ist auch eben, also meint eben auch diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dass es eben unterschiedliche Dimensionen der Diskriminierung gibt. Also ob es jetzt eben Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Sozialdarwinismus, wie jetzt im Fall Spresny. Man könnte es so ein bisschen priorisieren sozusagen. Also Rassismus und Antisemitismus sind natürlich so die Ideologien, die im Rechtsradikalen ganz, ganz, ganz weit oben stehen. Aber im Prinzip die anderen ja auch nicht weniger, nur weil sie halt in der Öffentlichkeit nicht so häufig wahrgenommen werden. Also wie jetzt zum Beispiel der Sozialdarwinismus in Form von Gewalt gegen Obdachlosen, der dann ja häufig tatsächlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle läuft.
Kein Zufallsopfer also. Die Hintergründe der Tat und der Täter legen nahe, dass Hans-Joachim Spresny keineswegs ein Zufallsopfer war, sondern vielmehr, dass er von seinen Mördern zwar nicht geplant, aber dennoch bewusst ausgesucht wurde. Spresny musste sterben, weil seine Angreifer ihn als einen minderwertigen Obdachlosen betrachteten, den sie zum Vergnügen zu Tode prügeln können. Dieses Gefühl der Überlegenheit entstammt einer menschenverachtenden Ideologie, die sich auch in Form von entgrenzter Gewalt äußern kann. Sie kann sich, wie im Fall Spresny, zwar spontan und ungeplant entladen, aber sie ist dennoch Teil einer rechtsextremen Überzeugung. Die schlechte Laune der Täter war hingegen nicht mehr als ein Auslöser zu einer Tat, die deutlich vom Willen zur Vernichtung vermeintlich unwerten Lebens gekennzeichnet ist. Aus diesen Gründen erscheint eine offizielle Anerkennung Spresnys als ein Todesopfer rechter Gewalt zwingend geboten. Für die deutschen Sicherheitsbehörden wäre eine Neubewertung des Falls Spresny und gegebenenfalls auch weiterer Fälle nützlich, weil sie zur Abwehr rechtsextremer Gefahren auf eine realistische Gefahrenanalyse angewiesen sind. Gegenüber den Hinterbliebenen wäre die Anerkennung ein Zeichen des Respekts und des Anstands. Zugleich wäre es ein Signal an Betroffene und potenziell Betroffene, dass rechte Gewalt erkannt und ernst genommen wird. Es wäre auch ein Signal für den Willen, vor den Folgen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu warnen. Diese Folgen können am Fall Spresny exemplarisch für viele weitere Fälle rechter Gewalt in der BRD aufgezeigt werden. Es hätte an jenem Abend vermutlich jeden Menschen treffen können, der in das verkürzte und hasserfüllte Weltbild der Täter nicht hineinpasst.
Einerseits ist es ja eine Gedenkkultur dahingehend, dass wir uns mit dem Fall grundsätzlich beschäftigen, also jetzt sowas wie die Broschüre rausgebracht haben und halt eben einmal im Jahr konkret diesen Tag der Erinnerung, wo wir dann auch in die Öffentlichkeit gehen, vor Ort dann direkt darauf verweisen, dass vor Ort genau dieses Verbrechen stattgefunden hat. Letztendlich aus dem Grund, damit das Thema rechte Gewalt wieder diskutiert wird, weil es gerade heutzutage wieder eben auch nach Halle, nach Hanau, nach Kassel, es ist ein wichtiges Thema gerade, es ist das politische Thema schlechthin, also jetzt gerade sind die Medien wieder voll mit Rassismus in den USA, also das ist jetzt auch jetzt nicht ein Problem, was nur Deutschland angeht, das ist tatsächlich gerade ein aktuell sehr wichtiges Problem, ganz einfach.